Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Daniel Donatsch von der Digitalen Gesellschaft und freue mich sehr, dass ich euch für den heutigen netzpolitischen Abend begrüßen darf. Das Thema von der November-Ausgabe, also der heutigen Ausgabe, ist Tracking and Profiling. Wie immer ist der Ablauf heute so, dass wir etwa eine Stunde haben, in der wir erst eine Einführung in das Thema haben und dann eine moderierte Diskussion. Dieser Teil wird auch aufgezeichnet und gestreamt. Also wenn ihr, liebes Vorortpublikum, euch möchtet an der Diskussion beteiligen, müsst ihr euch dessen bewusst sein, eure Stimme ist auf alle Ewigkeit in Bits und Bytes gebannt und kann nachgehört werden. Wenn ihr das nicht möchtet, habt ihr, wenn ihr hier seid, den Vorteil, dass ihr auch nach dieser einen Stunde noch weiter mit uns diskutieren könnt. Da ist dann auch der Barbetrieb wieder offen. Ein solcher Abend kann natürlich nur stattfinden, wenn viele Leute mitarbeiten. Hier brauchen wir einerseits mal den Karl, das Debattierhaus, hier wo wir jetzt gerade sind. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Dann die WOTS, unser Medienpartner. Exemplare für Interessierte oder die, die Sie noch nicht kennen, liegen hier auf den Tischen. Nehmt sie doch gerne mit. Und dann das C3-WOG, wo das C ein bisschen aus dem Raum fällt, ist für das stellt uns die Streaming-Server und auch später die Server für das Recording zur Verfügung. Gut, nun aber zum Wesentlichen. Das sind nämlich unsere Gäste, die Experten sind und uns von ihrem Wissen erzählen. Das ist zum einen Andreas Geppert, hier hinter mir, ist Informatiker und entwirft Datenbanken oder Datenplattformen für große Organisationen, kennt sich also mit großen Datenmengen aus. Dann hier drüben ist Max Frischknecht, er ist Grafiker und Webentwickler, freiberuflich beides und daneben noch so im Nebenjob. Vielleicht ist es eher andersrum, doktoriert er an der Uni Bern in Digital Humanity. Wichtig ist für beide, sie sind Mitglied in der Fachgruppe Tracking and Profiling der Digitalen Gesellschaft und sie sind auch Autoren der aktuellen Artikelserie zu diesem Thema und darum haben wir sie für heute Abend eingeladen. Ich überlasse das Feld euch. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid.
Danke.
Ja, vielen Dank, Dani, für die Einleitung und auch für die Einladung. Tracking und Profiling ist, er hat es schon erwähnt, einerseits eine Fachgruppe, es ist ein Dossier und deswegen ist es auch der Titel für den heutigen netzpolitischen Abend. Wie kam es dazu, zur Fachgruppe zunächst mal? Vor einigen Jahren haben wir uns in der DigiGES bei den Herbst- und Frühlingstreffen, die wir ja regelmäßig haben, haben wir diskutiert, dass wir eigentlich neben der staatlichen Überwachung, die ja berechtigtermaßen natürlich ein Fokus ist, ein Schwerpunkt ist, mehr auch mit kommerzieller Überwachung beschäftigen müssen, die damals eher so ein stiefmütterliches Dasein hatte. Und ja, vielleicht hat man vor ein paar Jahren noch gedacht, kommerzielle Überwachung in der Schweiz gibt es nicht wirklich, die passiert eigentlich hauptsächlich im Silicon Valley durch irgendwelche Datenkragen. Und bei einem Herbsttreffen war es, glaube ich, haben wir dann tatsächlich gesehen, nein, es passiert auch in der Schweiz. Also was ihr hier seht, das ist ein Screenshot von einer Anzeige auf den SBB-Seiten, wo die SBB Werbung macht für ihre Geschäftskunden und wo sie ihnen personalisierte, gezielte Werbung anbietet. Und welche Eigenschaften dann für das Targeting verwendet werden können, das seht ihr hier. Ich weiß nicht, ob es die Folien nachher gibt. Können das dann vielleicht kann man es jetzt gerade nicht so gut lesen, aber ist im Einzelnen auch nicht so wichtig, aber Geschlecht zum Beispiel, Alter, ob jemand einen Halbtags hat, wo jemand wohnt, ob jemand erste Klasse fährt, es gibt ja dann auch schon Rückschlüsse auf den Vermögensstatus. Das sind die Eigenschaften, die man verwenden kann, um über die SBB Werbekampagnen zu lancieren bei den Fahrgästen, bei den Kunden der SBB. Das heißt, wir werden da als Produkt eben von der SBB verkauft. Und das war so ein bisschen ein Schock. Und wenn wir Seminare machen für digitale Selbstverteidigung und den Leuten dann zeigen, ja, unsere beliebte, verehrte, traditionelle SBB macht auch solche Sachen, dann ist es eben für viele tatsächlich ein Schock. Gut, und dann haben wir die Fachgruppe gegründet, haben dann lange überlegt, wie gehen wir das Thema jetzt an. Und wie es bei den Konzerten immer so heißt, wir spielen, da heißt es dann immer, wir spielen jetzt ein Stück von unserer neuesten CD. Wir spielen heute Stücke von unserem neuesten Dossier. Die ersten 5 Artikel von diesem Dossier über Tracking und Profiling sind schon draußen. Gerade heute ein Artikel von Max über den Tracking-Teil. Also da könnt ihr dann vieles nachlesen und es kommen noch viele ganz spannende Artikel hinterher. Als wir dann angefangen haben, dieses Dossier zu schreiben, haben wir uns dann überlegt, als Informatiker natürlich, was gibt es da für Abstraktionen, wie können wir das Problem zerlegen in Teilprobleme, die wir dann einzeln einfacher handhaben können und sind dann auf dieses Schema gekommen, auf so ein 4-Phasen-Modell. Das ist sehr abstrakt, sehr allgemein und passiert wahrscheinlich nie genau so tatsächlich in der Realität, aber es ist doch hilfreich, um zu verstehen, was gibt es da für Aspekte und was passiert da eigentlich im Tracking und Profiling. Und das sind 4 Phasen, da gehen wir jetzt dann im Folgenden drauf ein, deswegen sage ich nicht so viel. Also es geht einerseits um die Datensammlung, dann werden die Daten integriert, gematcht, dann findet so eine Analyse statt, Profilbildung, Ranglisten werden gebildet und am Ende werden diese Informationen, diese abgeleiteten Informationen dann verwendet, um automatisierte Entscheidungen zu treffen, um Vorhersagen zu machen oder um eben personalisierte Werbung auszuspielen.
Genau, und der erste Teil, der so grob unter dem Begriff Tracking zusammengefasst werden kann, zudem erschien gerade heute ein neuer Artikel. Und darunter versteht man eigentlich grundsätzlich einfach das Sammeln, das Identifizieren und das Kategorisieren von persönlichen individuellen Datenspuren, die wir so hinterlassen. Ein Tracker kann man grundsätzlich einfach als Stück Code verstehen, der sich in einer Software oder einem Programm befindet und unser Verhalten oder Teile davon weitergibt. Dabei kann es sich beispielsweise um Positionsdaten handeln, um Likes, um Logs, wann man auf was zugreift, wie lange man etwas nutzt, etc. Grundsätzlich, wenn man von Tracker spricht, kann man das unterscheiden in 2 Typen. Der erste nennt man First Party. Davon spricht man eigentlich immer, wenn der Anbieter einer Software oder eines Gerätes uns direkt trackt. Also wenn ich ein iPhone nutze und Apple sammelt Daten, dann ist das quasi First Party. Da sind sich die meisten bewusst, dass das passiert. Und dann gibt es aber auch noch sogenanntes Third-Party-Tracking, wenn quasi Drittfirmen Informationen über uns sammeln. Wenn beispielsweise Facebook Informationen über euch sammelt, obwohl ihr ausgeloggt seid oder gar keinen Facebook-Account habt. Und dabei kann es sich um relativ viel Trackers handeln. Das ist eine Grafik, das ist, wie viele Tracker die Webseite AOL.com im Hintergrund auslöst. Das sind mehrere 100. Das ist doch ziemlich viel. Genau. Und wichtig hier ist vielleicht noch zu sagen, dass die Bedrohung der Privatsphäre eigentlich vor allem dadurch entsteht, dass es kontinuierliche Datenströme sind, die aus vermeintlich banalen Daten bestehen können, also unsere Position oder eben eine Zeitangabe, aber die erlauben doch, wenn sie in genügend großer Menge vorhanden sind, eine Art Persönlichkeitsprofil herzustellen. Also aus Zeit und Ort lässt sich beispielsweise ablesen, wo arbeitet jemand, wo geht er für sein Hobby hin, etc. Genau.
Ja, also jetzt haben wir Akteure, die ganz viele Daten sammeln. Und jetzt im nächsten Schritt muss man die zunächst mal zusammenführen. Also stellt euch vor, eine Firma, die hat bereits Daten, jetzt bekommt sie neue, dann da steht nicht unbedingt drauf, das sind jetzt die Bewegungsdaten von Andreas Gebhardt, sondern da steht irgendein anderer Identifikator, also muss man rausfinden, zu wem gehören denn diese Daten und was habe ich denn schon über den. Oder Daten kommen aus ganz verschiedenen Quellen, Und da muss man die auch zusammenführen, weil je vollständiger oder je mehr Daten man hat über ein Subjekt, desto besser ist es natürlich, desto mehr Informationen kann man hinterher ableiten. Und da gibt es einige Firmen, also gerade die Plattformen Google und Facebook, die haben über die Einzelnen, über uns, die haben ein sehr umfassendes Bild. Aber es gibt viele Akteure, die haben nur so einen kleinen Ausschnitt und die hätten natürlich auch gern mehr Daten, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Und das findet statt in dieser Linking-Phase oder Integrationsphase, würden Informatiker sagen. Und da entstehen also vollständige Bilder. Also ein Beispiel meinetwegen, ihr habt Lokationsdaten, Bewegungsprofile von einer Person oder von vielen Personen. Da kann man dann zum Beispiel ableiten, wo jemand arbeitet, wo jemand wohnt. Jetzt kann man aus einem öffentlichen Verzeichnis kann man zum Beispiel gucken, wie sind denn da so die Hauspreise, wo der wohnt, wie ist da der Mietspiegel, was sind so die Mietpreise. Wenn man die beiden Informationen zusammennimmt, dann kann man Rückschlüsse daraus ziehen, wie vermögend derjenige ist oder wie unvermögend. Also das findet hier dann statt. Und das ist auch der Bereich, wo man die Data Broker antrifft. Also die Data Broker, die haben eigentlich drei Funktionen. Das eine ist das, dass die immer schon, also früher waren das diese Kreditreporting-Firmen, die führen einerseits Daten zusammen aus sehr vielen Quellen. Da brüsten sie sich damit, wie viele Milliarden von Haushalten sie abdecken, wie viele Hunderte oder Tausende Attribute sie über einzelne Haushalte haben. Das seht ihr hier unten, das ist ein Zitat von der Firma Oracle. War früher mal eine Datenbankfirma, ist heute einer der größten und giftigsten Data Broker. Das zweite ist, dass die Data Broker auch Profile bilden, da hören wir gleich noch was dazu. Und das dritte ist, dass sie diese Daten und die Profile dann weiterverkaufen an andere Data Broker oder an andere Firmen, die eben dann mit den Daten irgendwelche Vorhersagen treffen wollen. Und gerade, also wenn ihr zum Beispiel den Blog schon gelesen habt, gerade im Moment ist in den USA ein ziemlich heißes Ding, dass Frauen und unterstützende Personen kriminalisiert werden, wenn die Frauen abtreiben lassen oder auch schon, wenn sie sich Beratung holen für eine Familienplanung oder eine Abtreibung. Und da gibt es einen Broker, bei dem kann man für relativ wenig Geld die Daten kaufen, wo man dann praktisch rauslesen kann, wer war denn in einer Beratungseinrichtung, Planned Parenthood ist so eine Abtreibungsberatung, oder wer war sogar in einer Abtreibungsklinik. Und das ist die dritte Funktion der Data Broker, dass sie dann eben die Daten verkaufen.
Genau. Der nächste Punkt wäre dann eigentlich das Profiling oder die Analyse. Also wenn es dann darum geht, aus diesen gesammelten Daten, in die ja recht viel Geld und Zeit geflossen ist, die zu analysieren hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung oder eines bestimmten Interesses. Den Bereich, mit dem ich mich aktuell beschäftige, also da gibt es verschiedene Ansätze, und den Bereich, mit dem ich mich gerade beschäftige, ist die Werbung, also welche Profiling- und Analysemethoden gibt es in der Werbung. Und da kommen dann oft Methoden aus der Psychologie zum Spiel. Und ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht von den sogenannten Sinusmilieus. Das ist so ein Profiling-Modell, das entwickelt wurde vom Deutschen Marktforschungsinstitut Sinus und unter anderem auch in der Schweiz eingesetzt wird von einem Data Broker hier, der heißt KB Direct. Und die Idee dieser Milieus ist eigentlich, dass man über die klassische Demografie, die sonst wichtig war, quasi im Targeting von Marketing, also wie alt bist du, wo wohnst du, was hast du für ein Geschlecht, was ist dein Bildungsstand, dass man da eigentlich darüber hinausgeht und beginnt zu verstehen, okay, was sind die Werte, die eine Person hat, was ist ihr Weltbild, was ist ihre Einstellung. Und man hat hier beispielsweise auf der unteren Achse, geht es darum zu verstehen, ist eine Person eher traditionell orientiert, also geht es hier um Stabilität, um Ordnung, oder ist eine Person eher sehr offen für Neues, möchte permanent etwas weiterentwickeln, denkt progressiv. Und so versucht man dann eigentlich diese Personen einzuordnen, und zwar mit dem Ziel, dass man eigentlich die Werbung jetzt in diesem Fall so maßschneidern kann, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand von euch positiv auf diese Message reagiert. Oft ist dabei die Aussage oder das Produkt oder die Partei die gleiche. Ihre Werte sind auch die gleichen, aber die Werbung wird quasi so ausgelegt, dass es wahrscheinlicher ist, dass ihr einen positiven Response dafür habt.
Ja, und dann kommt schließlich der letzte Teil. Das ist die, da wir dann mit den Daten und mit den abgeleiteten Informationen, also Profilen oder Scores oder was auch immer, wird was gemacht. Und zwar werden jetzt Vorhersagen getroffen. Das kann sein, zum Beispiel in Form von automatisierten Entscheidungen, dass man eine Vorhersage trifft, ja, der Andreas Gepper, der wird wahrscheinlich seinen Kredit nicht zurückzahlen oder zumindest nicht in voller Höhe. Also ist unsere Entscheidung, ihm keinen Kredit zu geben. Die automatisierte Entscheidung kann auch sein, ja, wahrscheinlich, also er interessiert sich für die und die Themen. Da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er auf eine Werbeanzeige, die wir ihm zeigen, dann tatsächlich reagiert. Also das ist dann die personalisierte Werbung bzw. Manipulation, die dann stattfindet. Und hier auf der Folie sieht man einerseits den Ad-Manager von Facebook, den hatte die Rahel auch schon gezeigt, vor 2 oder 3 Wochen beim letzten netzpolitischen Abend. Und die anderen zwei sind zwei Anzeigen, die ich mal gesehen habe. Ich habe mich mal für den Senegal interessiert und für Dakar, weil ich einen meiner Söhne dort besucht habe und habe dann kurz drauf diese beiden Anzeigen gesehen für ein Hotel in Dakar, und zwar in dem Viertel, in dem wir tatsächlich waren, ist es im Prinzip das einzige Hotel, in das man da gehen kann. Das ist eher so ein älteres Viertel. Und das Besondere daran ist, ich bin mir sicher, dass auf dem Gerät, auf dem ich die Anzeigen gesehen habe, ich nicht nach dem Senegal gesucht habe. Das heißt, das Tracking hat im Prinzip deviceübergreifend stattgefunden. Und wenn ihr genau guckt, seht ihr, es ist beides für das gleiche Hotel, aber das linke ist aus dem Spiegel und das rechte ist von Heise. Das heißt, was hier stattfindet, jedes Mal, wenn wir eine Webseite aufmachen, findet eine Versteigerung statt. Da gibt es so und so viele Werbeplätze auf dieser Webseite und die wird dann zwischen dem Zeitpunkt, wo wir klicken und dem Zeitpunkt, wo wir dann die Webseite sehen, findet eine Auktion statt, wo diese Werbeplätze versteigert werden. In Sekundenbruchteilen, also in weniger als 100 Millisekunden, findet es statt. Und derjenige, der am meisten, und dann wird annonciert, da ist jemand, der interessiert sich für den Senegal, und dann fangen Firmen an zu bieten, und der am meisten bietet, der kriegt dann den Werbeplatz. Und dessen Anzeige sehe ich dann. Und das Ganze ist so, das Wissen, das da über uns vorhanden ist, die Daten, die sind so breit und gleichzeitig auch tief, dass inzwischen sowohl die Profilbildung als auch das ganze Datensammeln von amerikanischen Geheimdiensten inzwischen als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wird. Weil zum Beispiel wenn man Daten haben will von vielen Leuten, was man auch machen kann und was bestimmte staatliche Akteure sicher auch tun, ist, man macht einfach bei diesem Bidding-Protokoll mit. Dann kriegt man all die Daten geschickt und man hat gar kein Interesse daran, den Werbeplatz zu ersteigern, aber man bekommt die Daten trotzdem, die halt ausgetauscht werden im Rahmen von dieser Versteigerung. Ja, und damit sind wir schon am Ende. Jetzt hätten wir euch gerne noch ein Video gezeigt, ein Videoschnipsel, von Shoshana Zuboff. Sie hat nicht nur den Begriff des Überwachungskapitalismus, der so übergreifend über dem Thema Tracking und Profiling steht, geprägt, sondern sie hat auch ein sehr dickes, aber sehr populäres Buch darüber geschrieben, wo man all das und noch viel mehr danach lesen kann. Und es gab vor 2, 3 Wochen in der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen ein Interview mit Evgeny Morozov, sehr empfehlenswert. Und da haben sie diesen Videoschnipsel eingespielt. Also es geht im Prinzip um die Definition des Überwachungskapitalismus, ich lese es jetzt nicht vor, aber was sie im Prinzip sagt und was sie in diesem Buch auch sagt, ist, dass unsere Erfahrung, die sich dann in unseren Daten praktisch manifestiert, ist praktisch benutzt oder ist sowas wie der letzte unberührte, unerschlossene Rohstoff. Und was Plattformen und die Tracker machen, ist diesen Rohstoff erschließen, verarbeiten, kommodifizieren, also zu einer Massenware machen und schließlich dann handeln und verkaufen. Also unsere menschliche Erfahrung, unser Leben ist da im Prinzip der Input dafür. Und dadurch wird, und sie sagt, das bedroht die Demokratie, unsere Demokratie und Freiheit in ihren Grundfesten, weil was möglich wird durch diese Daten, durch die Profilbildung, ist letztendlich Manipulation, Verhaltensänderung. Ihr Schluss daraus ist, dass man was dagegen tun muss und die einzige Hoffnung oder der einzige Ausweg ist der selber wieder die Demokratie, das heißt Transparenz Regulierung durch die Gesellschaften und die Politik. Aber das ist vielleicht was wir jetzt auch noch diskutieren können. Damit wären wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt freuen wir uns auf die Diskussion.
Setzt euch. Hier gibt es Wasser. Nehmt Platz, macht euch gemütlich. Ich wollte eigentlich mit einer persönlichen Frage beginnen und du hast sie schon fast beantwortet. Du, Andreas, hast sie schon beantwortet. Wo erlebt ihr Tracking? Also du hast sie mit deinem Beispiel, glaube ich, schon gezeigt. Hast du noch etwas anderes oder weißt du noch etwas anderes, wo du selber gemerkt hast, oh, ich werde getrackt und verfolgt? Verfolgt, ja, ist ein bisschen, aber ja.
Weiß nicht, dass es gibt noch andere Fälle, wo ich Anzeigen gesehen habe, wo ich gemerkt habe, ich habe mir Sachen angeguckt, zum Teil auch beruflich, fachlich, und ich habe die dann hinterher in Form von Anzeigen dann wieder gesehen. In der Regel eher passiert mir das eher auf mobilen Geräten, eher eben bei der Arbeit, weil ich da weniger Möglichkeiten habe zur Selbstverteidigung, weil die meine Arbeitgeber das nicht erlauben. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt zum Beispiel weniger betroffen bin, weil ich denke, dass vor allem benachteiligte und eher verwundbare Menschen der Überwachung viel stärker ausgesetzt sind, also auch der kommerziellen Überwachung, als ich jetzt zum Beispiel.
Ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, weil also es passiert mir ab und zu, dass ich irgendwie denke, das ist ein komischer Zufall, dass ich beispielsweise mit jemandem über was spreche und dann taucht was sehr Verwandtes irgendwie auf beim Suchen oder so. Und ich denke mir dann aber irgendwie, das kann nicht sein, so, und mache mir deswegen nicht so viele Gedanken dann darüber, vielleicht einfach, weil ich auch davor Angst hätte, was dabei rauskommen würde. Aber es ist, also auch wir, obwohl wir uns viel damit beschäftigen, gibt es noch so viele quasi schwarze Flecken, wo man effektiv nicht weiß, wie sind die Abläufe, was wird genau gemacht, weil das halt viel von Firmen vorangetrieben wird und eigentlich quasi Firmengeheimnis ist und natürlich auch viel Geld darin steckt. Und deswegen ist es wirklich teilweise schwierig zu sagen, ist das jetzt Zufall oder war das wirklich Tracking?
Ja. Also ich habe es mir vorher auch überlegt, ich hätte jetzt auch spontan nichts gewusst, obwohl ich jetzt gedacht hätte, ich bin eigentlich auch noch einigermaßen sensibilisiert auf das Thema, aber ich hätte jetzt auch nichts gewusst. Das heißt, es läuft eigentlich schon ganz gut im Verborgenen ab, so schön versteckt, damit wir uns ganz wohl fühlen in unserer Welt und im Hintergrund wird halt gemacht und getan. Ihr habt vorher das so in eine Pipeline aufgedröselt oder so in verschiedene Schritte. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber Habt ihr das einfach gemacht, um es schön zu erklären, was passiert? Oder kann man diese Schritte auch an verschiedene Akteure auslagern oder verschiedene Firmen? Ich weiß nicht, ist das je nachdem verschieden? Also kann man sich auch den einen Teil der Pipeline bei irgendjemandem einkaufen? Oder ist es im Normalfall so, dass einfach das gemacht wird so alles in, und ihr habt das einfach so zur Anschauung?
Ja, also ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich denke, es ist tatsächlich einfacher halt, also einerseits das ganze Gebiet zu bearbeiten, aber dann eben auch runterzubrechen in Einzelteile. Und also ich denke, was man zum Beispiel sieht, ist also gerade bei den, dass die einzelnen unterschiedliche Teile sind intransparenter als andere. Also der Tracking-Teil, würde ich jetzt mal sagen, der ist noch einigermaßen transparent. Da gibt es auch sehr detaillierte Berichte. Man kann zum Teil auf dem eigenen Gerät sehen, was es für Tracker gibt. Natürlich auch nicht vollständig, nicht komplett. Aber gerade dieser Integrationsteil, der Data Broker-Teil, der ist völlig intransparent. Mhm. Und da finden, also das war jetzt eine Schicht sozusagen, aber das ist ein total verworrenes Geflecht von Firmen, die da Daten hin und her schicken und austauschen und sich gegenseitig verkaufen und dann was damit machen und zum Teil auch falsche Daten haben. Also da ist es sehr intransparent und ja, die nächsten zwei Phasen sind dann wieder ein bisschen anders. Also ich, ja, von daher denke ich, es hat auch so einen, es hilft der Analyse und ich hoffe mal auch der Erklärung.
Ja, ja, und bei diesem Bereich Profiling ist so ein bisschen halbe, weil teilweise kommen diese Methoden aus der Wissenschaft und sind deswegen quasi öffentlich in Papers nachzulesen, wie funktioniert dieses Profiling. Und teilweise gibt es dann die Data Broker, wie jetzt KB Direct, von dem ich das Modell gezeigt habe, dieses Sinusmilieu, die das auch quasi, die sagen, wir brauchen das, das ist super, das ist quasi ein Werbeargument für sie. Was dann wieder unklarer ist, ist, wie viel kann man effektiv daraus lesen, also wie präzise sind diese Daten, ist das trotzdem noch relativ grob? Also was ist quasi die Granularität? Das finde ich dann wieder schwieriger abzuschätzen, weil das passiert dann eigentlich wieder in den Einzelfällen, wenn jemand zu diesem Data Broker geht, Daten einkauft und damit eine Werbekampagne macht.
Etwas anderes, was ich mich noch gefragt habe, wenn ihr das so in verschiedene Teile aufgesplittet habt, ist, wir kennen das ja von den längst vergangenen Napster-Zeiten. Mindestens in der Schweiz ist es so, der Download ist ja legal, aber der Upload wäre dann illegal. Und ja, ich habe mich auch gefragt, und das war habt auch ein bisschen in die Richtung, oder zusammengehängt mit der anderen Frage vorher, ob die Teile aufgesplittet werden, ist, sind dann überall alle diese Schritte legal? Oder ist so vielleicht auch das Geschäftsmodell oder die Aufteilung dann von diesen Firmen, in diesem Land ist das Tracking legal, also und die Firma, die trackt, hat den Sitz hier und im anderen Land ist das Linking legal, also diese Firma sitzt dann da und dann werden die Daten hin und her geschoben. Mhm. Oder ja, es ist ohnehin, mindestens bei uns in der Schweiz und Europa, jeder dieser Schritte legal. Oder ist das kein
Thema? Also ich muss mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Ich habe das jetzt heute in Vorbereitung auf heute nochmal nachgelesen. Also grundsätzlich durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung müssen wir aufgefordert werden, aktiv einzuwilligen, dass wir Daten teilen. Das kennt ihr von diesen Cookies und so. Und dadurch wird es dann eigentlich legal, dass sie die Daten sammeln und sie meiner Meinung nach auch auswerten. Also in diesen AGBs steht dann halt, wir sammeln diese Positionsdaten, um unsere Produkte zu verbessern und wir teilen die mit Partnern, um unser Angebot zu verbessern, bla bla bla. Und wir willigen quasi ja eigentlich dazu ein, indem wir sagen, ja, wir akzeptieren diese AGBs und wir nutzen das Produkt. So, das ist Bedingung, das Produkt zu nutzen, oft. Ja, so grob. Aber ich weiß nicht, wie es dann, ja, wie man dann, wenn man in die Tiefe geht oder ins Detail, wie es rechtlich aussieht, wenn man, ja, gibt es quasi Sachen, wo man nicht einfach automatisch einwilligen kann, wie der Weiterverkauf. Und das kann ich nicht, das weiß ich zu wenig.
Aber grundsätzlich geschieht nichts Illegales, oder ja, sonst hätte man ja auch einen Hebel da, da vorzugehen.
Also ja, also man weiß ja nicht, was passiert. Also ich habe, also im Rahmen unseres Dossiers hab ich mal so Datenauskunftsbegehren an Schweizer Datenbroker geschickt, ne? Und was da zurückkam, oder auch zum Beispiel an den Tagesanzeiger. Tagesanzeiger war ganz lustig, die haben mir im Prinzip die Sachen zurückgeschickt, die ich ihnen geschickt habe. Ne? Also ich habe ein Abo, und damit die mir das bringen können, jeden Morgen, muss ich halt denen meine Adresse sagen. Ne? Meine E-Mail, damit ich da halt, was weiß ich, den Ferienunterbruch bestellen kann, so Sachen. Und die Daten, die ich ihnen gegeben habe, die haben sie mir dann zurückgeschickt. Ne? Aber was sie jetzt im Rahmen der Tracking-Allianz oder der Logging-Allianz mit meinen Daten machen, das steht da nicht drin, und was sie daraus abgeleitet haben. Ne? Also die, also wenn die nicht ganz blöd sind, und das sind sie ja wahrscheinlich nicht, dann aus diesen Likes oder so in den Online-Kommentaren oder jetzt aus der Tatsache, dass ich mache das relativ selten, aber manchmal schreibe ich Kommentare im Tagi, da leiten die irgendwas draus ab. Ne? Und das schicken die dir aber nicht, wenn du ein Datenauskunftsbegehren stellst. Das heißt, du weißt gar nicht, also du kriegst zwar was zurück bei so einem Datenauskunftsbegehren, aber was sie tatsächlich über dich wissen und was sie damit machen, das weißt du nicht. Ne? Und von daher kannst du auch nicht beurteilen, ob das legal ist oder illegal. Ne?
Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil grundsätzlich ist es ja dieses, ich gebe den Consent, dass ihr meine Daten sammelt, aber es ist halt nicht ganz klar, was alles damit passiert. Also könnte man sich fragen, bin ich überhaupt in der Lage, meinen Consent zu geben, wenn ich nicht weiß, was damit effektiv gemacht wird.
Also es gibt so Fälle, wir zitieren das auch in dem Dossier, wo jemand dann praktisch also versucht hat, der nennt auch den Bericht so, dann die Tracker zu tracken, ne? Also dann praktisch nachzuverfolgen, was mit seinen Daten passiert ist. Das ist wahnsinnig mühsam, also das kannst du eigentlich nur machen, wenn du das beruflich machst. Ne? Aber jemand so, der sich freizeitmäßig damit beschäftigt, der kann das nicht. Ne? Und das ist dann schon grenzwertig. Ne? Also die Daten fließen dann, die landen dann am Ende irgendwie bei der amerikanischen Grenzbehörde oder so, ne? Obwohl es sich um Norweger gehandelt hat. Ne? Ja. Also ja, wahrscheinlich ist nicht alles illegal, aber vieles hast du abgesegnet, weil du, die AGBs, die sind so geschrieben, dass sie niemand liest. Ne? Also nicht mal der härteste digitale Selbstverteidiger liest die, ne, alle. Dann gibt so, und dann kann man das natürlich umgehen. Also wir bringen das dann in dem Artikel über Data Broker. Es gibt dann immer wieder Journalisten, die versuchen dann so einen Data Broker aufs Glatteis zu führen, indem sie dann Daten kaufen. Und da gibt es einen Fall vom Rundfunk in Deutschland. Die haben dann gesagt, also die haben so ein Preisausschreiben irgendwie gemacht, um an E-Mail-Adressen zu kommen, und sind dann zum Data Broker und haben gesagt, wir brauchen jetzt mehr Daten zu diesen E-Mail-Adressen. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, wir haben 300 Attribute zu jeder dieser E-Mail-Adresse. Ne? Und da frage ich mich, wo sind dann die 300 Attribute in meinem Datenauskunftsbegehren? Ne? Ich sehe da höchstens 10. Und dann haben sie gesagt, ja, und jetzt haben wir da einen Kunden, der richtet sich vor allem an homosexuelle Touristen, und jetzt wüssten wir gerne von jedem von denen die sexuelle Orientierung. Ne? Also im vollen Bewusstsein, dass das verboten ist, also du darfst niemandem, also wenn du Daten rausgibst, darfst du nicht sagen, was ist die sexuelle Orientierung. Und dann hat der Data Broker gesagt, nee, das dürfen wir nicht, das ist verboten. Aber es gibt Proxies, also es gibt Attribute, die lassen dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die sexuelle Orientierung schließen. Und dann müssen wir das Ganze noch irgendwie statistisch ein bisschen verunreinigen, damit es nicht so ganz genau ist. Und die Daten, die können wir euch geben. Also einerseits verboten, aber es gibt dann Umwege.
Es ist verboten, aber wir machen es trotzdem.
Nein, also rein rechtlich kann man Ihnen wahrscheinlich nichts vor. Also rein rechtlich würden Sie wahrscheinlich vor Gericht damit durchkommen. Ne?
Ja.
Aber ja, also sexuelle Orientierung, politische Einstellung, das sind wirklich total sensitive Daten. Ne? Wenn du die kennst, dann da kannst du dann wirklich Leute dann anfangen zu manipulieren. Ne? Weil dann kennst du auch oft so die Angriffspunkte oder die Schwachstellen.
Ne? Ja, du hast ja eigentlich schon mir das Zweite gesagt. Also Sie haben die Daten nicht oder haben sie und wollen sie nicht herausgeben, also die sexuelle Orientierung, aber Sie haben ja gesagt, wir können das ableiten aus anderem. Das heißt, wenn du deiner Zeitung sagst, ich bin Andreas Geppert, ich wohne hier, das ist meine E-Mail-Adresse, schick mir jeden Tag die Zeitung. Gut, dann weiß ich nicht, ob sie aus dem viel ableiten können, aber wenn du denkst, ja, ich kann sie auch online lesen, ich klicke noch hier und da, also dann gibt es ja dann wieder das Bild, also sie können dann das irgendwie aggregieren. Also, aber haben die dann da eine Ahnung, wie viel sie da ausleiten oder ableiten können oder wie viel sie mehr da über uns dann wissen? Können Sie dazu was sagen oder ist das von Fall zu Fall oder Geschäftsgeheimnisse? Oder?
Also ich glaube, das ist schon von Fall zu Fall. Es gibt also ein berühmter Fall, wo das relativ klar ist, weil es aus der Wissenschaft kommt, ist quasi das Modell, das die Grundlage war für Cambridge Analytica, für ihre Trump-Kampagne und für ihre Brexit-Kampagne. Das wurde in Cambridge, also der Universität, entwickelt von Psychologen und das wurde publiziert etwa 2012. Und was die beispielsweise gemacht haben, ist, die haben eigentlich mit Facebook-Likes gearbeitet, also großen Mengen. Sie haben Leute eingeladen, ihnen diese Likes zur Verfügung zu stellen. Sie haben die Leute gebeten, Psychologietests auszuführen. Und dann haben sie mit statistischen Methoden haben sie quasi die Likes und die Psychologietests in Zusammenhang gebracht und haben dann eigentlich ihr Resultat war so mit 170 Likes. Kann ich dich etwa gleich gut einschätzen wie jemand, der mit dir verwandt ist? Also ich kann mit ziemlicher Akkurat, also ziemlich genau, so 80-90% kann ich deine sexuelle Orientierung bestimmen, ich kann deine Ethnie bestimmen, ich weiß dein Geschlecht, ich weiß, ob deine Eltern geschieden sind oder nicht, ob du ein Suchtproblem hast und noch ganz viele andere recht heikle persönliche Informationen und nur aus Likes, also ohne zu wissen, eben, also ohne demografische Daten eigentlich. Und das fand ich schon sehr krass, so das zu sehen.
Aber Sie können das irgendwie, oder Sie machen das irgendwie mit der Masse. Also Sie wissen das ja, Sie wissen es am Ende ja dann doch nicht wirklich, ob das auch für dich zutrifft, oder?
Also wenn man, wenn man jetzt bei diesem Beispiel mit diesem Likes bleibt, dann ist wahrscheinlich, es wird eine bestimmte Unschärfe geben, weil Ihr Testsample nicht alle Likes abdeckt, die man grundsätzlich liken kann. So. Aber sobald Teile von deinen Likes sich decken mit den Likes von Ihrem Testsample, beginnst du eigentlich in dieses Profiling reinzugeraten und Sie können die interpretieren. So. Und was sie dazu nutzen, sind eigentlich statistische Methoden und Machine Learning, Linear Regression und solche Dinge, um diese Attribute zu bestimmen. Dann gibt es einen Input und quasi den Output dazu.
Ich meine, das muss ja nicht, also zunächst mal muss das ja nicht hundertprozentig präzise sein. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Werbung denkt, die muss ja nur besser sein an sich als irgendwelche Plakatwerbung oder Zeitungswerbung und das ist ja wahrscheinlich relativ schnell. Ne? Aber schlimm wird es dann halt, wenn, also da, wo es dann eben nicht stimmt, ne? Wo aber trotzdem wo dann trotzdem auf der Basis von solchen Entscheidungen letztendlich oder Vorhersagen dann, wenn es dann Auswirkungen hat auf die Lebenschancen von Menschen, ne? Dann kannst du eigentlich sagen, ja okay, dann ist die statistische Ungenauigkeit, die ist dann eigentlich nicht mehr okay. Ne?
Ja, also wenn ich es richtig verstehe, will ich sagen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt für meine Partei Werbung schalte und ich denke, das ist das Profil meiner Wähler und dann wird das irgendwie bei euch angezeigt, weil ihr wahrscheinlich 90% Wahrscheinlichkeit in das Profil meiner Wähler fällt, dann sind mir die anderen 10%, die trotzdem meine Werbung sehen, eigentlich egal. Dann die lachen vielleicht drüber oder denken, diesen
du kannst schon Probleme kriegen, wenn es die falsche Partei ist.
Weiß ich nicht, ne? Was, oder? Aber die 90%, die potenziell ja, mein Produkt kaufen oder meine Partei wählen oder mich wählen, die habe ich ja dann erreicht und das ist schon besser, als wenn ich das Plakat an der Straße hinstelle, wo jeder Autofahrer dabei vorbeifährt und nicht nur 90%. Also, aber ja, andersrum, wo gibt es dann Beispiele, wie, wann ist es dann so richtig schwierig? Also, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, es kann ja auch schlimm sein, wenn es stimmt. Ne? Also es gibt schon verschiedene Beispiele, wo eigentlich durch die Werbung, natürlich nicht bewusst, aber wo Menschen praktisch das Selbstbestimmungsrecht über ihre Daten ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht genommen wird. Ne? Also wo Leute geoutet werden, zum Beispiel als schwanger oder als homosexuell und ihr Umfeld es dann mitbekommt, ne? aufgrund von irgendwelchen Werbungen oder irgendwas. Also es gibt dieses berühmte Beispiel mit dem schwangeren Teenager, ne? Wo dann halt die Familie erfahren hat, die ist schwanger und sie war vielleicht noch gar nicht bereit, es zu sagen. Ne? Und es gibt andere Fälle, wo Leute halt als homosexuell dann geoutet worden sind. Ne? Das kann schädlich sein oder halt eben, wenn Entscheidungen getroffen werden auf Basis von diesem Profil. Ne? Also du kriegst einen Kredit oder du kriegst ihn nicht, das bestimmt ja, das hat einen Einfluss auf deine Lebenschancen. Ne?
Ja. Ja, und der andere Aspekt, den du angesprochen hast, jetzt mit den Parteien, also wenn du quasi Werbung machst, jetzt auf Facebook getargetet oder so, mir zumindest wäre keine unabhängige Untersuchung bekannt, die belegt, wie effektiv solche Werbekampagnen denn am Schluss wirklich sind. So, also jetzt auch dieser Fall von Cambridge Analytica und der Trump-Kandidatur, der ja breit behandelt wurde vom Guardian und so. Auch da, also man geht davon aus, dass das zu Trumps Wahlsieg beigetragen hat, aber man kann nicht mit Genauigkeit sagen, wie viel effektiv, weil das halt extrem schwierig abzuschätzen ist, weil es so viele Variablen gibt, die eine Rolle spielen könnten, die man nicht festlegen kann. So.
Aber das ist ein guter Punkt, weil dann geht es eigentlich nicht mehr um die Frage, also gibt es einzelne Leute, die geschädigt werden, sondern es kann auch die Gesellschaft als Ganzes sein, die je nachdem, auf welcher Seite man steht, aber es kann auch einen sehr schweren negativen Impact auf die ganze Population haben, auf die ganze Gesellschaft.
Inwiefern?
Ja, zum Beispiel indem auf Plattformen Radikalisierung stattfindet, getrieben dadurch, dass die Plattformen versuchen, dich möglichst lange auf der Plattform zu halten, weil je länger du auf der Plattform bist, desto mehr Werbung kann man dir zeigen. Und je radikalere Inhalte man jemandem zeigt, desto länger bleibt er auf der Plattform. Wenn du immer nur Artikel präsentiert oder empfohlen kriegst, meinetwegen aus einer liberalen Zeitung, sehr ausgewogen, mit irgendwie ganz langweiligen Titeln oder so, dann sagst du irgendwann, ja, okay, ich habe es jetzt gesehen. Aber wenn du dann irgendwie liest, was weiß ich, ja, der Maurer ist im Trichler-Shirt aufgetreten oder so, dann klicken halt die Leute. Und dann, und das heißt, die extremere Inhalte, die dann aber halt auch zu einer Radikalisierung führen, die liegen eigentlich im Interesse der Plattform. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das auch dann in diese Richtung geht. Grundsätzlich sehen die Leute ja gerne das, was sie ja gerne sehen. Also sie kriegen dann in der Tendenz, wenn man schon ihre Meinung kennt, auch eher wieder Artikel oder Videos oder so, die Ihre Meinung stützen. Dann sind Sie, fühlen Sie sich vielleicht gut, aber auf jeden Fall bestärkt. Und Sie sehen dann wie nicht die andere Meinung, diese Bubble-Bildung
genau. oder so. Ja, also das ist ja eigentlich auch, also wenn man, das ist ja, hat ja auch wie zwei Seiten, das auf der positiven wird das quasi halt verkauft als, ja, ich zeige dir Dinge, die sind für dich relevant oder relevanter als andere so. Und wir alle kennen, wie schnell Google uns die Ergebnisse zeigt, die wir möchten. Das ist quasi das Verkaufsargument und das kann ja auch praktisch sein, so grundsätzlich. Problematisch meiner Meinung nach wird es dann, wenn halt, wenn man jetzt eine politische Werbung, also mit Microtargeting einzelne Personen quasi anspricht, kann man einerseits die Leute triggern und andererseits geht die Vergleichbarkeit verloren. Also wenn du ein Plakat auf der Straße hast, dann sehen wir alle das Gleiche. So. Und die Partei, die das Plakat schaltet, bezieht eine Position und wir alle sehen diese Position und wir alle sind auch in der Lage, über diese Position zu diskutieren, weil wir auf demselben Wissensstand sind. So. Aber wenn jeder von uns eine andere Message bekommt, ist es viel schwieriger für uns, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen über diese Position der Partei. So. Und das ist dann meiner Meinung nach eigentlich Demokratie hindern. So.
Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Also ich weiß nicht, wie weit es Sinn macht, weil ich muss ja am Ende doch meine Wahlversprechen einlösen unter der Annahme, dass ich dann gewählt werde. Ja, so mehr oder weniger. Aber im Prinzip kann ich, wenn ja nur du eine andere Werbung siehst als du und ihr auch wieder andere Werbung sehen, kann ich euch ja neue Autobahnen versprechen und euch, dass ich mich für den Zugverkehr einsetze ja. und euch, dass ich mich für digitale Themen einsetze. Und am Ende, also es geht ja nicht auf, also weil wir haben nicht unendlich Geld, dass wir Autobahnen und Bahngleise bauen können.
Das ist ja, du musst ja nicht liefern. Aber also ich denke, wenn du Plakate aufstellst, meinetwegen, und da steht dann drauf, wir bauen Autobahnen, ne, dann denkt dann denkt der eine, also ich denke jetzt meinetwegen, oh, ja super, die wähle ich. Ne? Und der Max ist aber Zugfahrer, ne? Und der sagt, ja, ich finde die Partei eigentlich gut, aber wenn ihr Autobahnen baut, dann wähle ich euch nicht. Ne? Und praktisch so, so, wie er gesagt hat, Sie können dem Max dann eine personalisierte Meldung schicken, wir sind die Zugpartei und mir schicken Sie die Werbung, wir sind die Autofahrerpartei. Und wir wissen nichts voneinander. Ne?
Ja, und das gibt es auch als Beispiel, also 2019 bei den Wahlen gibt es eine Recherche vom SRF, die FDP hat unter anderem mal so experimentiert damit und mehrere tausend einzelne Werbungen auf Facebook geschaltet, die kann man auch anschauen, seit Facebook so eine Art Werbebibliothek hat. Und darin gibt es genau das, also da siehst du ein Bild mit einem Bergsee und einem Haus und beim einen Bild steht saubere Gewässer für die Schweiz und beim anderen Bild, und es ist genau das gleiche Bild, steht Infrastruktur, touristische Infrastruktur stärken. So. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Messages und die Einschätzung von diesem SRF, von diesem Rechercheteam war so, okay, das war mal so ein Sandbox-Versuch, die haben das so mal ausprobiert, das war auch noch nicht super effektiv, weil sie hatten auch noch nicht so viel Daten, aber sie gehen davon aus, dass bei den nächsten Wahlen, also nächstes Jahr, dass man das weiter verfolgen wird und Fortschritte macht damit.
Und Cambridge Analytica hat genau das gemacht.
Ne? Die haben genau das gemacht, ja. Also da gibt es ein gutes Beispiel von, das hat auch Alexander Nix, der CEO von Cambridge Analytica, das zeigt das bei einem Talk. Da geht es um the Second Amendment, also das Recht, eine Waffe zu tragen. Und dann war das eine Profil, das ist eine rationale Person. Und dann haben sie mit einer Verbrecherstatistik des Wohnortes argumentiert und gesagt, bei deinem Wohnort gibt es viel Verbrechen, du hast das Recht auf Selbstverteidigung, kauf dir eine Waffe. Und bei der anderen Person haben sie quasi war das Profil, die ist sehr traditionsbewusst, Familie ist wichtig und so. Und da war die Message quasi, du hast von deinem Vater jagen gelernt, du willst deinem Sohn jagen lernen, deswegen steht dir eine Waffe zu. So, die Message ist die gleiche, aber also es geht immer um the Second Amendment, aber die Art, wie es transportiert wird, ist doch sehr unterschiedlich.
Wenn wir schon so bei diesen größeren und kleineren Lebenslügen sind, ihr habt einen Artikel, der sagt, alle lügen, nur nicht beim Googlen. Das fand ich eigentlich auch noch ganz witzig. Ja, also vielleicht könnt ihr schnell selber sagen, was der Punkt ist, oder also was ihr damit sagen wollt, wieso man lügt oder wo man eben beim Googlen nicht lügt.
Ja, also man weiß ja, dass Leute bei Umfragen oder oft, wenn sie gefragt werden, so ein bisschen so gern schummeln, ne, und sich besser darstellen, als sie sind. Oder wenn sie wissen, irgendwas wird jetzt schlecht aufgenommen. Also wenn ich mich jetzt, wenn sich jemand zum Beispiel als Rassist outet, dann stößt er dann auf Widerstand, je nachdem, wo er dann gerade ist. Ne. Und dieser, also das ist ein Artikel, der bezieht sich auf einen Artikel im Guardian, das ist eigentlich ein Buchkapitel von jemandem, von einem Datenwissenschaftler, und der hatte Einblick in Google-Suchanfragen, und er hat dann zum Beispiel gesehen, dass Menschen beim Googlen viel ehrlicher sind. Ne? Also ich erkläre es mir so, dass Leute halt in der Suchmaschine praktisch die Fragen stellen, die sie haben, also die sie wirklich berühren. Ne? Also was weiß ich, also jetzt um auf den Teenager da zurückzukommen, ne, du fragst dann vielleicht, also die Leute fragen dann bei Google oder die jungen Frauen, was mache ich, wenn ich schwanger bin, ne, wo kann ich Beratung bekommen und so weiter. Ne? Wo du dann ablesen kannst, okay, die sind... die Frau ist wahrscheinlich schwanger. Ne? Und es ist den Leuten halt, also sie, offensichtlich gibt es viele Menschen, die halt denken, sie sind, das ist eine private Unterhaltung zwischen ihnen und der Suchmaschine. Ne? Und die Suchmaschine antwortet ehrlich und völlig im Vertrauen. Und das ist natürlich nicht so, ne? Sondern... ja, Google kann dann, also die Beispiele, die er nennt, sind Homosexualität. Also es gibt liberale und illiberale Staaten in den USA. Es gibt Staaten wie Kalifornien, New York, da ist Homosexualität kein Problem. Also man kann das auch offen zeigen dann. Und es gibt Staaten, da ist es halt nicht so. Ne? Und er hat dann aber herausgefunden, dass anhand der Suchanfragen trotzdem mehr Leute mehr Homosexuelle in den illiberalen Staaten wohnen, als man eigentlich meinen würde, aufgrund die haben dann halt typische, für Homosexuelle typische Anfragen, also wo gibt es eine Schwulenbar oder was weiß ich, was die Leute dann suchen. Ja. Also das Interessante daran finde ich, dass Menschen einer Suchmaschine, einer Datenfirma mehr vertrauen und ihr wirklich Innerstes eher offenbaren als ihren Mitmenschen. Ne? Und das finde ich, ich finde es erschreckend, ne? Weil...
Ja, wenn du es so siehst, habe ich mir überlegt, es gibt ja häufig so, oder man erlebt das im Alltag häufig, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe eine Frage, ist vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber kannst du nicht und so. Man traut sich vielleicht nicht so, oder manchmal traut man sich nicht so zu fragen. Das Gegenüber reagiert ja dann auch irgendwie. Und wenn ich meine Suchmaschine frage, dann würde ich nie sagen, ah, ist vielleicht eine dumme Frage oder so. Ich frage sie und die gibt mir die Antwort. Also da kann ich ja beliebig blöde Fragen oder private Fragen oder so stellen. Also es gibt ja schon irgendwie das Gefühl von, ja, vielleicht nicht vertrauen. Also ich habe mir ja noch das Wort quasi Verständnis aufgeschrieben. So wie der Teddybär, dem kann man alles sagen, der sagt nie, nein, du bist blöd. Also ich weiß nicht, ob das ja, ein Teil ist oder ob es auch vielleicht...
Nein, es ist, glaube ich, wirklich das, dass die Menschen nicht verstehen, dass sie, also das ist jetzt nicht herablassend gemeint oder so, dass sie nicht verstehen, dass das kein privates Zwiegespräch ist. Ne? Also man hat es zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Abtreibungskriminalisierung hat man das gemerkt. Also die jungen Frauen, die, Die sind halt schwanger, die sind ungewollt schwanger, sie sind vielleicht sogar, ja, und ihre Lebensumstände lassen vielleicht nicht zu, das Kind zu kriegen, weil sie auch schon welche haben. Also sie sind dann wirklich in einer seelischen Notlage und nehmen jetzt ihr Smartphone und fangen jetzt an, da Suchanfragen reinzutippen oder Termine abzusprechen für Beratungseinrichtungen. Und sie denken, das ist ja nur mein Telefon und ich, da hört niemand, das hört niemand, ne? Und das stimmt aber nicht, weil das ganze Tracking und so weiter findet statt. Der Staat besorgt sich Zugriff auf diese Daten und hat die Daten. Der Staat weiß, wer hat sich beraten lassen, wer war in der Abtreibungsklinik, wer hat sich zum Beispiel Abtreibungspillen bestellt. Und die Leute gehen dann ins Gefängnis, ne?
Ja, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass man der Maschine so eine gewisse Objektivität zuschreibt. Also egal, welche Frage ich der Maschine stelle, sie wird immer gleich behandelt. Ob ich jetzt diese Partei wähle oder diese Partei, das ist der Maschine eigentlich egal, so, weil die Maschine hat keine Gefühle, die führt eigentlich einfach nur aus. Aber also spätestens seit dieser ganzen Diskussion um Machine Learning und Deep Learning und so, wird uns mehr bewusst, dass halt ja Maschinen eben keine objektiven Maschinen sind, sondern dass sie immer eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft sind und auch immer in einem bestimmten Zweck stehen. Also hinter der Maschine steht immer jemand, der sie dir anbietet mit einem bestimmten Ziel. So, also die Maschine macht, also zumindest wenn man Services nutzt, wie Google oder Suchanfragen. Ja.
Oder es ist halt so das Gefühl, das ist wie mein Tagebuch, ne? Also früher haben die Leute in ihr Tagebuch reingeschrieben und es hat, vielleicht hat die Mutter dann irgendwie, aber normalerweise hat es niemand gesehen, ne? Oder eben der Teddybär, ne? Der hat niemand, das war dein Teddybär und der hat, das hat dann niemand, und das stimmt aber nicht, weil es gibt ja noch ganz viele Ausgänge, wo die Daten dann hinten wieder rausgehen. Ne?
Was ich mir auch überlegt habe, können wir einfach nicht gut genug suchen. Also bei Menschen gibt es ja die berühmte Ausrede, ich frage für meinen Freund. gibt es auch Methoden oder ja, ist es überhaupt möglich, irgendwie die Fragen bei der Suchmaschine so zu stellen, dass die nicht oder nicht direkt mein Profil kennt?
Ja, natürlich. Startpage, DuckDuckGo. Bei Startpage okay, ja. Kriegst du sogar den Google-Index, aber ohne das Tracking.
Ja, also über spezielle Suchmaschinen, die das nicht tracken, aber mit der Art, wie ich frage, kann ich eigentlich nicht, weil am Ende die Suchmaschine muss ja dann mir die Antwort liefern und sie weiß, dass ich mich diese Antwort, also ich kann es nicht wirklich umgehen, oder?
Ich glaube auch nicht, und ich glaube auch, dass quasi, weil das so etwas Alltägliches ist, wir googeln permanent irgendwelche Dinge, dass es einfach auch über die Masse, extra, auch wenn wir versuchen würden, das irgendwie zu verschleiern, glaube ich, über die Masse wird trotzdem sichtbar, was du machst. So. Ja. Also bei mir wird immer sichtbar sein, dass ich permanent irgendwelche technischen Probleme google in meinem Beruf. Und dann kommt immer Stack Overflow zu oberst. So, oder? Das kann ich wie nicht umgehen, so, weil es halt ein Teil meiner Arbeit ist und fest eingebunden in meinen Alltag. So.
Gut, ich glaube, wir sind so etwa zeitlich da, wo wir uns vom Stream-Publikum verabschieden möchten. Es ist nicht so, dass wir keine Fragen mehr hätten, wir haben sogar noch viele. Insbesondere haben wir auch noch Fragen für euch, aber die werden wir natürlich nicht im Stream zeigen. Bevor wir dem Stream-Publikum Ciao sagen für heute Abend, möchte ich noch auf die nächsten zwei netzpolitischen Abende hinweisen. Der ist ganz einfach, es ist einfach der 15. Sowohl der 15. November als auch der 15. Dezember. Das eine ist ein Dienstag, das andere ein Donnerstag. Sind wir wieder hier. Das ist unser Programm für den Rest dieses Jahres bezüglich netzpolitischen Abend. Selbstverständlich hat die digitale Gesellschaft aber noch viel, viel mehr zu bieten. Wir haben eine Website, wo es Tracking- und Profiling-Artikel gibt, in etwa jede zweite Woche im Moment, glaube ich. Ja. Wir haben, wenn das zu viel der Information ist, gibt es einen Newsletter, der einmal im Monat verschickt wird und über unser Tätigkeitsfeld informiert. Mit dem QR-Code kommt ihr direkt dahin, wo ihr euch für den Newsletter anmelden könnt. Wer nicht so gerne liest, der kann hören. Podcast erscheint etwa alle 3 Wochen. Und wir haben neben dem netzpolitischen Abend noch weitere Treffen, insbesondere jeden Donnerstag in der Bitwäscherei. Und auf Twitter und Instagram sind wir ebenfalls verfügbar. Ihr findet uns also. Wenn ihr uns sucht, würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, das wäre es für das Streampublikum. Vielen Dank, dass ihr heute Abend mit uns dabei wart. Ja, und für euch hier eröffnet die Bar und wir haben noch mehr Fragen.